Letzte Woche, wie gesagt, hatten wir das Thema Umweltethik und Halacha im Allgemeinen angeschaut, also von im Makro kann man sagen. Ich möchte jetzt auf der Mikroebene umschalten. Letzte Woche betonten wir, es gibt in der Halacha Elemente, die eine Grundlage für bestimmte Aspekte von Umweltschutz bilden können, auch wenn sie nicht 100% gleich damit sind. Man muss damit aufpassen. Es gibt eine große halachische Diskussion, die wir haben sollen bezüglich des halachischen Status verschiedener Verordnungen. Und es gibt auch wertstiftende Texte, die an sich nicht direkt zu einer Umwelthalacha führen, erst nicht zu einer Umweltethik, aber die dennoch Werten darstellen, die uns motivieren sollen bezüglich der Umgang mit der Umwelt. Und ich schlage jetzt vor, dass wir mit dem ersten Text anfangen. Machen wir mal einen Screenshare. Und ich fange erstens mit einem Pasuk an. Das hier ist der erste Kapitel vom Buch Bereshit. Und wir haben hier die Erschaffung des Menschen. Vayomer Elokim, und der Allmächtige sagte, Naase Adam, wir wollen Menschen machen, oder lasset uns Menschen machen, oder einen Menschen machen. Bezalmenu, nach unserem Ebenbilde, Kidmutenu, auch nach unserer Form, nach unserer Ähnlichkeit eigentlich, Veirdu Vidgat Hayam, dass sie redu, ja, veirdu, ein Verb, den wir noch anschauen müssen. Hier heißt es, nicht unvernünftigerweise herrschen, sie sollen herrschen über die Fische der Meere, uwe auf Hashamayim, und über die Vögel des Himmels, uwe behema, und über das Vieh, uwe chola aretz, und über auf der ganzen Erde, uwe chola remes, über alles, das kriecht auf Erden. Wir können das mal die Anti-Umweltethik nennen. Ein wichtiger jüdischer Anstoß. Der Mensch soll über das alles irgendwie herrschen. Eine Einstellung, wie wir sie letzte Woche in manche Texte gesehen haben, nach der eigentlich der Mensch höchstens gleich alle anderen Geschöpfe ist, ob nicht weniger, so eine menschenverachtende Einstellung können wir im Judentum eben nicht finden. Nicht ganz. Es gibt noch einen Text, den wir aus dem Talmud anschauen müssen, aber allerdings ist er sehr weit von eben dieser Umweltethik, die wir letzte Woche angeschaut haben. Es gibt eine Aussage, die ziemlich bekannt ist, also in einer oder anderen Form kennen wir diesen Begriff, dass der Mensch die Krönung der Schöpfung sei. Allerdings steht in den Worten unserer Weisen das nicht nur so, sondern das heißt, der Mensch ist die Krönung der Schöpfung oder vielleicht genau umgekehrt. Deshalb wurde der Mensch zuletzt erschaffen. Ich werde den Text noch vielleicht in kommenden Lektionen dieses Kurses noch auf dem Bildschirm zeigen. Deshalb wurde der Mensch am Ende der Schöpfung erschaffen, also am Ende des sechsten Tages, damit, ja, je nach seinem Benehmen, benimmt er sich gut, dann ist er die Krönung des Schöpfungs, dann wurde die ganze Welt für ihn erschaffen, oder benimmt er sich nicht gut, dann heißt das, er nimmt die ganze Welt und verseucht sie. Allerdings heißt hier verdienen oder verseuchen nicht im Umweltschutzsinn, sondern ist das im geistigen Sinn gemeint. Wie wir aber vernünftigerweise argumentieren können, gibt es in dieser geistigen Definition auch Raum für wie man mit der Schöpfung Gottes umgeht. Aber bitte verwechseln wir die beiden nicht. Ja? Es mag wohl sein, dass der liebe Gott möchte, dass wir die Welt, die er uns in Obhut gegeben haben, gut behandeln. Das heißt längst nicht, dass das Maß des Benehmens ist. Ja? Wir schauen alles viel breiter und viel geistiger, als nur alles auf der Umwelt zu reduzieren. Also mit den Umweltethikern, also mit denen, die Umweltschutz als ein oder der zentrale Punkt der Ethik, Ausgangspunkt der Ethik betrachten, sehen wir nicht Auge zu Auge, sondern zuerst heißt es, der Mensch hier soll herrschen über alles. Natürlich ist die Frage, aber was heißt über alles zu herrschen? Heißt das, dass man die Welt kaputt herrschen soll? Heißt das, dass also nur jene Arten halten soll, die für uns direkt nützlich sind? Ja, was heißt das? Also schauen wir mal, was wir diesbezüglich finden können. Aber ganz klar sagt hier dieser Vers, dass der Mensch herrschen soll über die Natur. Und der Allmächtige erschuf den Menschen nach seinem Bild. Bild des Allmächtigen hat er ihn erschaffen. Übrigens, eine riesige Literatur besteht, die sich mit diesem Ausdruck Zelem und Demut auseinandersetzt. Hat mit unserem Kurs jetzt nichts zu tun. Aber ich weise nur darauf hin, dass man nicht denken soll, dass damit physisches Aussehen Gottes irgendwie gemeint ist. Das betrachten wir Juden als absurd und unmöglich. Und dann kann man mal sich auseinandersetzen mit, was jahrhundertelang darüber geschrieben wurde. Und dann heißt es, Vayivarech otam Elokim, und der Allmächtige segnete sie. Vayomer lehem, und sagte zu ihnen, Vayomer lehem Elokim, und der Allmächtige sagte zu ihnen, Peru uvu, seid fruchtbar und mehret euch, und mil'u et ha'aretz, und füllet die Erde, vechivshua, und machet sie untertan. Uredu vidgatayam, hier haben wir das Urdu nochmal zum früher. Veyirdu hatten wir hier, Veyirdu, sie sollten herrschen, dieses Wort hier. Und Urdu, zwei Verse weiter, sagt Gott den Menschen, ihr sollt Urdu vidgatayam uvaofa shamayim uvchol chaya romeset al aretz, also herrschen über alles im Meer, was fliegt im Himmel und was sich bewegt auf Erden. Und dann aber heißt es, Vayomer Elokim, und Gott Allmächtiger sagte, Hinei natati lachem et kol esev, zorea zera, ich habe euch gegeben, alles Grünes, ja, alles, das wächst, das Samen hervorbringt, asher al pnei achol haaretz, das über die Fläche der ganzen Erde ist, et kol haetz, asher bo pri etz, zorea zera, und jeder Baum, an dem es gibt Früchte vom Baum, das Samen hervorbringt, lachem yelo ochla, für euch sei es zu essen, ochol chayat ha'aretz, und für alles Lebendiges auf Erden, ochol ofa shemayim, für alle Vögel im Himmel, ochol romes ala aretz, und alles, was kriegt auf Erden, asher bo nefesh chaya, das in sich eine lebendige Seele hat, et kol yerek esev lo ochla, alles Grünes, das wächst, habe ich gegeben zu essen, weil ich hin und so war es. Das heißt, hier gerade haben wir gesehen, der Mensch soll über alles herrschen, und dann heißt es, der Mensch darf Pflanzen essen. Das heißt, wenn der Mensch herrschen darf, heißt das nicht zwingend, dass er alles verzehren darf. Damit meine ich nicht, dass wir heute alle zu Veganer werden sollen, was an sich ein sehr interessantes Thema ist. Wie Chazal mit diesem Text und mit anderen Texten umgehen und was ihre Bedeutung ist und was das bedeuten soll für uns in unserem jetzigen Leben. Aber ich möchte hier viel eher darauf hinweisen, dass direkt im Segen Gottes eine Einschränkung auf seine Aussage zu lesen ist. Gott sagt, herrscht über alles, aber gleich sagt Gott, und ein Teil davon dürft ihr essen. Was ist mit allem anderen? Naja, offensichtlich darf er nicht alles verzehren oder aufnützen. Schauen wir mal, was ein deutscher Rabbiner diesbezüglich geschrieben hat. Hier haben wir das Kommentar von Rabbiner Hirsch. Vayivarech otam Elokim, und der Gott Allmächtige segnete sie, vayomer lehem, und sagte zu ihnen, Peru urvu, ja, seid fruchtbar und mehrt euch oder und vervielfältigt euch. Und mil'u et ha'aretz, und füllet die Erde, und vechivshua, und bezwinget sie. Jetzt schauen wir mal, was Rabbiner Hirsch diesbezüglich geschrieben hat. Schauen wir mal hier überhaupt, was er schreibt. Beide segnete Gott, und beiden gab Gott die Erfüllung der Menschenbestimmung auf Erden zur Aufgabe. Während es aber oben in Vers 22 heißt, Vayivarech otam Elokim lemor, Gott segnete sie und sagte, heißt es hier, Vayvorech Otam Elohim, Vayomer Lehem, nicht Lemor, sondern Vayomer Lehem Elohim. Und Gott sagte zu ihnen, dort bei den unfreien, lebendigen Wesen ist, wie dort schon bemerkt, mit der Segenerteilung, das heißt, mit der Erteilung, übrigens Erteilung mit TH, mit der Erteilung der Kraft und Tätigkeit zur Fortpflanzung und Pflege der Jungen, sofort auch die Verwirklichung dieses Segens bereits gegeben. Fortpflanzung und Sorge für die Jungen ist ein rein physischer Akt, der sich durch den mit dem allmächtigen Gottessegen gegebenen Trieb mit eben solcher Notwendigkeit, auch hier gibt es TH, vollzieht, wie alle anderen physischen Entwicklungen des lebendigen Organismus. Hier bei dem Menschen ist der Segen, das heißt die Erteilung der Kraft und Fähigkeit von der Erfüllung, das heißt von der Verwendung dieser Kräfte und Fähigkeiten zu dem von Gott mit ihnen beabsichtigten Zwecke getrennt. Die Erfüllung wird zur Aufgabe an den Menschen gerichtet, der sie mit freien Wollen als Pflicht zu lösen hat. Also was meint Rabbi Nachash hier? Ich zeige die Verse. Vers 22. Vayvarech otam Elohim lemor. Und Gott segnete sie und sprach. Wen segnete Gott? Was sprach er? Schauen wir mal. Vayomer Elohim ishe zu amayim. Und der Allmächtige sprach, ist, das Wasser soll wimmeln, Sheretz Nefesh Chaya, ja, von lebendige Wesen, eine Fülle von lebendigen Wesen, so Ofi Ofi Fala Aretz, und Vögel fliegen über die Erde, Alpnere Kiashmaim, an der Himmelsfeste dahin. Und dann erschuf Gott die große Fische und oder die große Meereswesen, ja, und alles andere lebendige Seele, das wimmelt, dass das Wasser vorgewimmelt hat nach ihrer Art und alles Fliegende mit Flügel nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war und Gott segnete sie. Am fünften Tag erschuf Gott, kurz gesagt, was im Meer ist und was fliegt und was kriecht. Alles außer größere Landwesen. Und diese wurden von Gott gesegnet. Und Vayvarech otam Elohim lemor, und Gott segnete sie, Lemor, um zu sagen. Das heißt, er sagte Folgendes, hier habt ihr euer Segen. Peru, uvu, milu, atamayim, bayimim, vauf, ihre Waretz. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet das Wasser im Meere und das Geflügel mehre sich auf Erden. Das ist der Segen. Das ist ein Segen nach Rabbiner Hirsch, der sich ausschließlich auf dem Physischen beschränkt. Beim Menschen aber heißt es, Vayvarech otam Elohim, Vayomer lahem, Gott spricht mit den Menschen. Es ist nicht mehr einfach, Gott spricht einen Segen aus und lässt sie dann ihr physisches Ding machen, sondern Gott spricht mit ihnen. Und dann sagt er, ihr seid fruchtbar und mehret euch, aber ihr habt ja eine Aufgabe. Es ist nicht nur ein Segen, es ist eine Aufgabe. Und das ist, was Rabbiner Hirsch hier schreibt. Ja? Es wird hier bei dem Menschen ist der Segen, das heißt die Erteilung der Kraft und Fähigkeit von der Erfüllung, das heißt von der Verwendung dieser Kräfte und Fähigkeiten zu dem von Gott mit ihnen beabsichtigten Zwecke getrennt. Es gibt zwei verschiedene Dinge. Die Erfüllung wird zur Aufgabe an den Menschen gerichtet, der sie mit freien Wollen als Pflicht zu lösen hat. Er hat eine Pflicht, aber die er frei wählen soll, zu erfüllen. Was bei dem Tiere ein rein physischer Akt ist, wird beim Menschen zur freien sittlichen Tat. Auch hier gibt es TH. Es ist einfach, it gives me a kick, sagt man auf Englisch, wenn ich dieses Deutsche aus dem 19. Jahrhundert lese. Es ist aber mit der vierteiligen Aufgabe Peru, Revu, Milu et Aretz, Vechivshua. Rabbiner Hirsch sieht hier vier verschiedene Aspekte. Die ganz frei sittliche Entwicklung des Menschengeschlechts auf Erden gegeben. Pro ist die Ehe. Revu ist schon ein Schritt weiter. Peru ist die Ehe. Also er meint einfach die mechanische Seite. Revu ist die Familie. Milu, die Gesellschaft, Kivshua, das Eigentum. Hier sieht Rabbiner Hirsch vier Stufen in der menschlichen Entwicklung. Die physische Stufe, technisch Kinder zu bekommen, die Familie zu gründen. Familie wird jetzt ein Begriff, eine Einheit, in der gewisse Verhältnisse gelten. Und dann haben wir die Gesellschaft und das Eigentum. Und jetzt erklärt er, Peru, die Ehe, die Bereinigung der Geschlechter zur Erzeugung der Menschenfrucht, der Kinder, wie in der Pflanzenfrucht die edelsten Kräfte und Säfte des Baumes zu einem selbstständigen Keime gereift, frei werden, ja, so vereinigen Vater und Mutter das ihnen an göttlichen und menschlichen Innewohnende Edelste zur Erzeugung eines selbstständigen werdenden Menschenkeims. Ich finde das sehr interessant, weil eigentlich gibt es eine Mischne in Bücher der Väter, in der die Biologie der Fortpflanzung in sehr negativen Terminologie gesehen wird. Das heißt dort mehr ein Bata, woher kommst du mit die Passe Rocha von einem überriechenden Tropfen? Hier nimmt Rabbiner Hirsch die gleiche Biologie und sagt, das ist das Edelste, das der Mensch physisch in sich hat. Es gibt keinen Widerspruch zwischen den beiden. Es kommt immer auf der Sichtweise darauf an. Je nach wie man sich benimmt, kann man sich so benehmen, dass das das Edelste ist oder eben nicht. Ja? Revu, die Familie. Nächster Schritt. Rebe, ja, oder sich vervielfältigen. Schon die bloß physische Vermehrung des Menschengeschlechts setzt ein Mehreres als bloße Erzeugung von Kindern voraus. Ist schon bei vielen Tiergeschlechtern die Vermehrung durch die Sorgfalt für die Jungen bedingt, so ist dies bei dem Menschengeschlechte auch schon rein physisch genommen eine noch höhere Notwendigkeit. Das Menschenkind geht unbedingt verloren, so es nicht mit der Geburt sofort von Elternpflege aufgenommen wird und die ihm zugewendete Elternpflege seine körperliche Erhaltung und Entwicklung bewirkt und fördert. Okay. Babys sind hilflos. Sie brauchen Unterstützung. Sonst werden sie nicht gedeihen. Sie sind nicht selbstständig. Anders mit bestimmten anderen Tieren. Aber bei Menschen dauert es halt ungefähr 35 Jahre, bis man selbstständig wird. So ungefähr, ja. Nicht die Geburt, die Pflege ist der eigentliche Faktor der Menschenvermehrung. Allein Rabbe oder Rabba ist noch ein Mehreres und Höheres. Es sollen sich die Älteren durch die Kinder vervielfältigen. Sie sollen sich in den Kindern wiederholen. Es sollen die Kinder nicht nur ihre leiblichen, sondern ihre geistigen und sittlichen Ebenbilder werden. Sie haben somit ihr geistig und sittlich Bestes in ihre Kinder zu pflanzen und zur reinsten Entfaltung zu bringen. Kurz, sie haben sie geistig und sittlich zu bilden und zu erziehen. Nur dann haben sie sich wirklich in ihren Kindern wiederholt und die Aufgabe Revu gelöst. Also für Rabbiner Hirsch ist Peru die Fortpflanzung. Revu ist die Erziehung. Familie heißt, wir kümmern uns um die Kinder jenseits der unmittelbaren physischen Bedürfnisse, nicht nur, dass sie geboren werden, dass sie für die ersten paar Wochen noch ein bisschen Milch von der Mama bekommen und dann sollen sie Gras essen, wie das bei den Rindern geschieht, sondern sie werden erzogen. Dann geht er weiter, die dem Wurzel Rabba innewohnende Bedeutung des Bildens und Erziehens findet sich in Schützenlehre, ja, Rovekashat, das ist ein anderer Vers, Rovekashat bei Ishmael, Schützenmeister, Tarbut, ja, also in Rove, heute haben wir das Wort Rove für ein Gewehr, das eigentlich mit Rovekashat, der mit ein Schütze war, von Keshet, von einem Bogen, ein Bogenschützer, das liest Rabbiner Hirsch nicht als Bogengewehr, sondern als Bogen, als Schützenmeister. Und Tarbut findet, der ist auch damit verbunden. Kultur, ja, Zucht insbesondere im Munde der Weisen gebräuchlich und nicht unwahrscheinlich ist selbst der Name Rav und Rabbi für Lehrer von diesen Begriffen. Also nicht Gewehr, sondern Meister. Und das wahre Geschäft des Lehrers ist ja in der Tat nichts als den Zögling zu einer Wiederholung seines geistigen Selbst zu machen. Also man muss das nicht zu wörtlich nehmen. Ich bin überzeugt, dass Rabbiner Hirsch auch nicht das zu wörtlich nehmen wollte. Wir sollen nicht versuchen, Kopien von uns zu machen. Aber im Vergleich mit der Tierwelt, ja, machen wir Kopien an uns. Nur breitdenkende Kopien. Gut.
Ja. Es gibt an anderer Stelle bei Hirsch diesen wunderschönen Satz, wo er im Zusammenhang mit dem Licht der Menorah über den Lehrer sagt, dass die Aufgabe des Lehrers ist, sich überflüssig zu machen. Ja. Also das ist wahrscheinlich der andere Teil des Bildes.
Dazu habe ich mal im Punkt eigentlich ein Stück veröffentlicht zu dieser Menorah. Stimmt. Aber das ist eine andere Parasha. Hier sind wir in Breschit. Aber danke, ja, der Verweis stimmt. Revu fordert somit die Gründung des Hauses. Wir sind hier nach der Parenthese, das ist eine lange Parenthese. Das Selektionieren geht hier nicht so gut. Eine Sekunde. Vielleicht mache ich das so. Area Selection, sonst kann man das besser sehen. Hier gibt es eine lange Parenthese, wo Rabbiner Hirsch sich mit der Wurzel Resh Bet He und nach dem hirschianischen System anverwandte Worte vergleicht oder anverwandte Wurzeln. Wir beschäftigen uns damit nicht, sondern gehen direkt weiter hier unten. Revu fordert somit die Gründung des Hauses, der Familie, der einzigen Pflanzstätte der Menschenerziehung. Die Familie ist die einzige richtige Pflanzstätte der Menschenerziehung. Das darf man betonen. Wenn es keine Erziehung in der Familie gibt, dann ist es sehr, sehr schwer, um das anderswo zu überwinden. Lehrer sind erfolgreich, wenn sie auf Basis von dem, dass die Familie baut, darüber bauen können. Wenn es kein Fundament von der Familie gibt, dann können die Lehrer auch sehr wenig machen. Und häufig müssen die Eltern noch viel weiter bauen, weil die Lehrer längst nicht alles ansprechen können, das das Kind braucht. Also das ist die einzige Pflanzstätte der Menschenerziehung, die Familie. Okay. Erst durch die Übernahme des Revu erhält das Pro eine hohe sittliche Menschheit bauende Bedeutung. Also Peru, das physische, Revu, das geistige in der Erziehung, damit wird die Vermehrung auch geistig bedeutend. Und schon nach dieser Seite hin werden ehrlose Geburten, das Grab der Menschheit, weil da wohl Kinder von Eltern geboren werden, aber ihre leiblichen, sittlichen und geistigen Erziehungen, die Elternliebe und Sorge, das Elternhaus fehlt, in welchem und durch welchen, welches allein das Kind zum Menschen, zum Adam erblüht. Also wir haben hier noch eine Bemerkung von Rabbiner Hirsch für die Ehe, zwei Eltern zusammen, die das Kind erziehen. Das ist die Bedeutung von Revu. Damit haben wir zwei Elemente von den vier, die von Rabbiner Hirsch identifiziert werden. Peru, Urevu, Mil'u, Chivshua. Mil'u und Chivshua müssen wir nach außen legen. Mil'u ist die Gesellschaft. Indem jedem einzelnen Paare die Aufgabe gesetzt wird, dazu beizutragen, dass die Erbe der Menschen voll werde und mit dieser Menschenfülle ihren eigentlichen Inhalt erhalte, geht offenbar die Anforderung über das eigene Haus hinaus und stellt vielmehr an jeden Einzelnen die Forderung beizutragen, dass auch neben ihnen so viele Menschenhäuser als möglich gegründet werden und aufblühen. Damit ist aber jedem Einzelnen die Pflicht für die Gesellschaft gegeben. Man kann Rabbiner Hirsch nicht mit den Romantikern seiner Zeit gleichstellen, die vom edlen Wilden sprachen. Der Wilde ist nicht edel. Wir werden edel durch Kultur, und zwar durch geistige Kultur. Hier möchte ich etwas loswerden, man soll das häufig erwähnen. Es gibt im 19. Jahrhundert, Ende 18., 19. Jahrhundert, entstehen gewisse Denkmuster, die uns bis heute prägen. Manchmal denkt Muster, die sich dreimal neu getarnt oder in einem neuen Kleid gesteckt haben, aber die uns dennoch bis heute prägen. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Miley Cyrus war das vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, hat sie sich geäußert, sie möchte keine Kinder kriegen, weil sie keine Kinder auf diesen, sie hat ein Wort angewendet, das ich lieber nicht anwende, Planeten hineinbringen möchte. Also unser Planet ist jetzt so abscheulich, wir haben sie so kaputt gemacht, es ist so schrecklich, nie in der menschlichen Geschichte war es so schrecklich wie heute. Das ist natürlich historisch falsch. Ich sage nicht, dass alles gut ist, aber wir haben es besser als je. Mit allen Problemen, die es gibt, geht es uns wesentlich besser als je. Menschen leben länger, Menschen haben mehr Wohlstand, Menschen sind besser ernährt, Menschen sind gesunder. Ja, vielleicht kann man sagen, dass ich weiß, dass vor 10 Jahren oder 20 Jahren die Amerikaner weniger fettleibig waren. Aber im Grunde genommen sind wir gesunder, uns geht es uns besser und wir sind reicher. Und wir haben mehr Berufsmöglichkeiten. Und ja, es gibt viele Ausnahmen. Es gibt viele Menschen, die von diesem Segen ungenügend bekommen haben. Aber im Grunde genommen geht es uns als Gesellschaft viel besser als je. Es gibt auch viel weniger Armut als je. Das heißt nicht, dass es keine armen Menschen gibt. Es gibt Armut. Es gibt einfach weniger Armut als diese Armut, die Menschen zum Verhungern gebracht hat. Ja, es gibt weniger Menschen, die sich nicht anständig ernähren können. Es geht der Welt besser als je, auch wenn es natürlich große Umweltherausforderungen gibt. Woher kommt diese Idee von Miley Cyrus? Die hat sie nicht erfunden. Das ist schon ein bisschen älter. Es gibt eben im 19. Jahrhundert und Anfang 20. eine Einstellung, die eigentlich antireligiös ist. Eigentlich Anti-Judentum, anti-jüdische Erbe. Und weil eigentlich die meisten Europäer das nicht direkt, sondern indirekt durch das Christentum mitbekommen haben, dann kann man sagen, gegen christlich-jüdische Werte oder jüdisch-christliche Werte, also gegen jüdischen Werten, die mittels des Christentums in die Gesellschaft angekommen sind. Und das ist ein Versuch eigentlich, um sich zu entzivilisieren, wegzugehen von der Zivilisation, wegzugehen von den Pflichten, die wir der Gesellschaft gegenüber haben. Es gibt im 19. Jahrhundert verschiedene Denkmuster, die eigentlich antireligiös sind. Übrigens, die Bibelkritik, ja, ist eigentlich das Gleiche. Ja. Martin Luther King sagte das sehr schön, von dem man zitiert, dass er gesagt hätte, lower criticism, also wo man sich nur mit kleinen textuellen Fragen im Pentateuch auseinanderstellt, sagte er, lower antisemitism, higher criticism, higher antisemitism. Es geht eigentlich richtig darum, dass man versucht, gegen diesen Werten zu werben. Und das Gleiche ist auch mit dieser Romantik, die im edlen Wilden etwas Wunderbares ist. Das ist mal zu sagen, ja, also all diese religiöse Ideen, die belasten uns eigentlich. Nein, sie belasten uns nicht. Sie sind unser Segen. Das ist der Segen, den Gott uns gegeben hat. Das ist das Revu und das Milu. Milu also für Rabbiner Hirsch ist, dass wir nicht nur jede Familie für sich die Kinder erzieht, sondern wir tun das wir investieren in eine Gesellschaft, wir bauen eine Gesellschaft auf. Chivshua ist das Eigentum, die Bezwingung, Aneignung und Umwandlung der Erde und ihre Produkte für den Menschenzweck. Dieser Eigentumserwerb ist eine Vorbedingung der vorangehenden Aufgabe des Hauses und der Gesellschaft, die eben im Eigentum die Mittel zur Erreichung ihrer Zwecke zu suchen haben. Und dadurch wird der Erwerb selbst sittliche Pflicht. Indem aber diese Aufgabe zuletzt steht, ist für dieselbe die Beschränkung gegeben, dass sie nur dann sittliche Bedeutung habe, wenn sie der Erreichung der vorgenannten Zwecke geweiht ist. Wenn Vermögen erworben wird, um Familien zu gründen und die Gesellschaft zu fördern, nicht aber, wenn man in Gründung des Hauses und der Gesellschaft nur ein Mittel erblickt, um Vermögen und Reichtümer zu erwerben. Also Rabbiner Hirsch gibt hier schon einen wichtigen Anstoß, man kann sagen im Sinne von Umweltschutz. Reichtum, um Menschen zu bilden, ist gut. Reichtum, weil ich einfach mehr haben will, ist schlecht. Es ist deshalb einzuschränken, das Kifshua, weil es als viertes von vier Elementen kommt. Gut, erst dann, also im Rahmen der ersten drei hat das vierte Sinn. Das heißt übrigens auch, dass wir hier einen Berg haben. Am Anfang haben wir das physische, Peru, dann steigen wir Urvu, ja, die Familie zu gründen, dann steigen wir nochmals, um sogar eine Gesellschaft zu gründen und dann geht es wieder nach unten. Ja, das ist eine kleinere Erfüllung ist das Beherrschen, das Eigentum. Wenn es gut eingesetzt wird, dann ist es gut, aber sonst nicht. Das ist ein wichtiger Anstoß. Das heißt, wenn ich sage, Umweltschutz ja, Umweltethik nein, dann basiert das zum Beispiel auf diesem Text. Die menschliche Gesellschaft ist positiv angesehen, hat eine Bedeutung. Allerdings müssen wir das jetzt mit einer anderen Stelle vergleichen. Wir sind jetzt im ersten Kapitel. Ja, wir gehen jetzt zum zweiten Kapitel von Breschit. Hier wird der Mensch erschaffen. Ele tolot ha-shamayim va'aretz bi-bara'am. Das ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden, am Tag, als der ewige Gott Allmächtige Erde und Himmel schuf. Ja? Also alles ist schon bereit. Es gibt aber noch keinen Strauch des Feldes. Und noch irgendein grünes Kraut auf dem Felde. Denn der ewige Gott Allmächtiger hat noch nicht regnen lassen auf Erden. Es gibt keinen Menschen, der das Land bebauen soll. Hier wieder sehen wir, dass das Bebauen des Landes irgendwie zentral ist, dass der Mensch zentral ist. Wäre der Mensch nicht da, dann gibt es gar nichts. Und dann erschafft Gott den Menschen und pflanzt Gott einen Garten Eden und lässt dort alle guten Dinge wachsen. Und es gibt dort Wasser und es bringt den Segen in die ganze Welt. Vayikach Hashem Elokim et Adam, und der ewige Gott Allmächtige nahm den Menschen, Vayanicheu vegan Eden, er stellt ihn in den Garten Eden, Leovda, um sie zu bebauen, Ule Shomra, um sie zu bewahren. Hier haben wir wieder eine Einschränkung. Das heißt, wir haben in diesem Segen drei Einschränkungen gesehen. Die erste Einschränkung, die wir gesehen hatten, war, dass der Mensch zwar alles beherrschen soll, aber essen durfte er nur einen kleinen Teil davon. Die zweite Einschränkung ist von Rabbiner Hirsch, dass Vechivshua der vierte Teil des vierteiligen Segen ist und der steht unter, also die Einschränkung ist, dass er nur dann richtig am Platz ist, wenn er zur Erfüllung der früheren drei Elementen eingesetzt wird. Und die dritte Einschränkung ist, der Mensch soll hier im Garten, das ist zwar im Garten Eden, aber es ist interessant, der Mensch wird hingestellt, le'ovda u'le'shomra, sie zu dienen, also zu bearbeiten, Entschuldigung, zu bearbeiten und sie zu bewahren. Der Mensch kriegt die Welt, er darf sie bebauen, aber er muss sie auch bewahren. Das ist also diese Quelle. Aus diesen Quellen lernen wir eigentlich, das Bewahren an sich, die Erfüllung von Torah-Werten ist. Wir sind mit den Romantikern nicht einverstanden, aber das heißt längst nicht, dass wir alles kaputt machen dürfen. Das Ziel von Vechivshua ist nicht, dass der Mensch alles verzehrt, dass er überall seinen Mist hinterlässt. Das Ziel von Vechivshua ist, dass der Mensch die Mittel haben soll, um eine Gesellschaft zu bauen. Also mit einer menschenverachtende oder gesellschaftsverachtende Einstellung können wir nicht zurechtkommen. Aber das heißt eben nicht, dass die Gesellschaft, die gegründet werden soll, eine Gesellschaft ist, die überall Mist bauen soll, die überall alles kaputt machen soll. Der Mensch hat an dieser Stelle nicht einmal Erlaubnis, um Tiere zu essen. Und er soll eben den Garten bewahren. Weder geht uns die Umwelt nicht an, noch ist die Umwelt das einzige Maß der Sachen, sondern irgendwie kommen beide im Spiel. Es ist komplex, es ist schwer, wenn man so subtil sein muss, dass man gleichzeitig diese verschiedenen Anstöße zusammenbringen soll. Aber das ist eigentlich, was aus diesen Texten hervorkommt. Ich möchte jetzt einen anderen Text zeigen. Da habe ich leider keine deutsche Übersetzung. Und das kommt von Ramban. Gut. Das ist hier Parshat Kedoshim. Hier haben wir den Kommentar von Ramban. Ich gehe hier zum 19. Vers. Da heißt es, ich zeige mal, was im Chumash ist. Et chukotai tishmeru. Meine Satzungen sollt ihr beobachten. Behemtecha lo tarbia kilaim. Dein Vieh sollst du sollst nicht bei deinem Vieh zweierlei Arten, dein Vieh nicht zweierlei Arten begatten. Sadcha lot izrakilaim. Dein Feld sollst du nicht mit vermischten Samen besehen. Uveget kilaim shatnez lo yale alecha. Und du sollst auch kein Kleid von zweierlei Garn tragen. Ich muss hier schnell sagen, auch wenn ich weiß, dass alle Teilnehmer des Shurs wissen, dass Shatnez nicht jede Mischung von verschiedenen Arten Garn ist, sondern dass nur Wolle und Leinen zusammen Shatnez formen. Es gibt ein Buch von, ich glaube, Rick Jacob heißt er, My Year of Living Biblically. Der Typ ist kein Jude. Er hat von Halacha sehr wenig Ahnung, aber er wollte ein Jahr lang als Experiment, um ein Buch zu schreiben, nach dem Bibelgesetz leben. Nur weil er kein Halacha kennt, hat er das Bibelgesetz selbst interpretiert und das war nicht immer besonders erfolgreich. Eine der Dinge war, er war überzeugt, dass es hier verboten ist, jede Mischung von verschiedenen Stoffen, verschiedenen Garnen verboten war. Und er hat dann versucht, Kleider zu kaufen und konnte nicht finden, dass das rein, also nur reine Baumwolle konnte er tragen oder sowas, was natürlich nicht nur Schwachsinn ist, sondern es ist auch sehr schwer, um nur reine Stoffe zu finden. In fast alles, was wir tragen, gibt es Mischungen. Wenn nicht im Stoff selbst, dann gibt es Mischungen, in dem die Fäden, mit welchen das genäht ist, auch häufig von anderen Stoffen gemacht sind, als das Stoff selbst. Ja? Also das ist eine Unmöglichkeit. Man soll es bitte nicht falsch übersetzen. Was sagt Ramban zu dieser drei Kilaim-Verbote, verbotene Mischungen, sagt Ramban. Et rukotai tishmeru, das mache ich mal zu hier. Et rukotai tishmeru, ve'eluhen, das sind diese Gesetze von dieser Chukim, von denen wir sprechen. Be'em techalo tarbi akila, also die drei sind besonders Chukim. Sagt der Chukim, elu gzerot melech, ein Chok ist einfach eine Verordnung des Königs. She'en tamla davar, es gibt keinen Grund, lashon rashi, so sagt Rashi. Ramban sagt, nein, es ist nicht, dass es keinen Grund gibt. Ja? Sagt er, Veloys kiru rabotenu sheiatam neelam, nirgends finden wir, dass unsere Weisen gesagt hätten, dass der Grund dieser Mitzvot verborgen ist. Vishayu yetzora v'umat olam, mashvin aleihem, man hat auch nicht gemerkt, dass es irgendwie Klagen gegen dem Judentum gibt, wieso das Judentum das nicht zulässt. Ja, nur für Schadnis gibt es sowas. Lobe chilaibe immer. Bezüglich der Mischungen von Tieren gibt es sowas nicht. Das heißt so, Schadnis, das Verbot, um Wolle mit Leinen zu tragen, ist ein klassisches Beispiel einer Mitzwe, die ein Chok ist, wo es keinen offensichtlichen Grund dafür gibt. Es gibt keinen klaren Grund. Es ist einfach eine Verordnung Gottes und wir haben uns daran zu halten. Dann heißt es, und die Völker der Welt kränken uns damit zu, wieso ist das verboten? Was für ein Grund soll es sein? Ja, weil es ist nicht zwingend, dass es so sein muss. Aber sagt Ramban, ja, das ist bezüglich Schadnes, nicht bezüglich des Verbots, Tiere miteinander zu kreuzen. Sagt er so weiter, nicht nur das, dass gewisse Mitzvot ein Chok sind, dass gewisse Mitzvot ein Erlass Gottes sind, heißt nicht, dass sie keinen Grund haben. Es ist nicht, dass diese Mitzvot keinen Grund haben. Sagt er, das stimmt gar nicht. Alles, was Gott sagt, ist rein von der höchsten Qualität. Wenn wir sagen, dass etwas ein Chok ist, dann meinen wir damit nicht, dass es keine Gründe gibt. Was meinen wir dann? Sagt der Rak, achukim em gzerat ha-melech, asher yachuk b'malchuto. Das sind Erlasse des Königs, also des göttlichen Königs. Beli sheyegale to'elet la'am. Es ist nicht, dass es keinen Grund gibt, sondern es ist nicht offenbart. Es gibt Mitzvot, die haben klare Gründe. Da versteht jeder, was der Grund ist. Oder die Tora selbst gibt einen Grund. Es gibt andere Mitzvot, wo die Gründe sehr tiefsinnig sind. Die findet man nicht unmittelbar. Das sind die Chukim, so sagt Ramban. Wenn man einfach den Grund hört, dann weiß man noch nicht, was damit zu tun. Und deshalb, wenn Menschen das hören würden, dann würden sie es nur in Frage stellen. Ja? Aber alle Mitzvot haben Gründe. Auch diese Mitzwa. Also was für einen Grund möchte Ramban geben? Vatam bekilaim, der Grund bezüglich von Kilaim, von diesen verbotenen Mischungen, ki Hashem bara minim olam. Der liebe Gott erschuf unterschiedliche Gattungen, unterschiedlichen Arten in der Welt. Es gibt Pferde und Zebras und Esel. Die sollen nicht eine Tierart sein, sondern sie sollen drei separate Tierarten bleiben. Bechol bale ane fashot. Bei allen Tieren ist das so. Bitzmachim, ja, bei allen lebendigen Dingen, Bitzmachim, bei Pflanzen, wo Valene Fischatnoa und bei animalischen Seelen, ja, also Seelen, die sich fortbewegen. Venatan beim Koachatolada schied Kaimua Minim Bahem. Und Gott gab die Kraft, diese Eigenschaft der Vermehrung, damit diese Arten existieren bleiben, la'ad, für immer, solange der liebe Gott möchte, dass die Welt bestehen bleibt, sollen die Tierarten bestehen. Das ist jetzt ein interessanter Ansatz. Gott befahl, dass in ihre Kraft der Fortpflanzung, die sie haben, dass sie die gleiche Arten fortbringen sollen. Dass sie sich nie ändern. Denn immer wieder steht im ersten Kapitel bei der Schöpfungsgeschichte, dass Gott sie erschuf leminehu, nach seiner Art. Und veusibat hamishkav shenarbiya bezeh bemot zu bezeh lekiyum aminim kasher yavo anashim al anashim lepriya veyerbiya. Ich meine, das ist eigentlich die biologische Elemente der Fortpflanzung bei Mensch und Tier. Wer aber zwei verschiedene Arten miteinander vergattet, Meshane, der ändert, und Makrish b'maase b'rishit, und er leugnet eigentlich die Schöpfung. Ki'ilu yachshov shelot yishlim HaKadosh Baruch Hu b'olomo kol ha-tzorech, als ob er denken würde, Gott hat seine Welt nicht vollkommen genug erschaffen. Er möchte da mithelfen. Diese Welt ist nicht schön genug. Ich möchte sie schöner machen. Um neue Arten entstehen zu lassen. Ja, es gibt eine Grenze, inwieweit man andere Arten miteinander vergatten kann und noch damit eine neue Generation züchten kann, eine neue Art. Es gibt aber solche, die sind ähnlich zueinander von der Natur her. Pferde und Esel zum Beispiel. Sheyolidu mehem, ja, die dann, sie sind ähnlich zueinander und sie können dann Kinder kriegen. Kumgona pradim, wie zum Beispiel Maulesel. Yikaret zaram, sie sind aber Hybriden, die steril sind. Kiem lo yolidu, sie können keine Kinder züchten. Wir nehmen mit Zatschne Advarim Ele aus diesen zwei Sichten. Pulat arkavab binim, da waren im As uvatel. Die Kreuzung der Arten ist etwas Unschönes und soll nicht stattfinden. Es gibt bei Pflanzen ein bisschen mehr Freiheit, um eine Art, zum Beispiel eine Baumart auf eine andere Baumart zu propfen. Ja, endbarim zu erkennen. Wenn man sie aber kreuzt, dann kreuzt Pflanzenarten, dann sind sie häufig auch nicht fähig, um eine dritte Generation zu züchten. Veiyu beisuram shnei tamim aniskarim, beisurim shnei tamim aniskarim. In diesen Verboten gibt es eben die zwei Gründe, Nein, in ihrem Verbot bezüglich der Pflanzen, die zwei Gründe, die erwähnt wurden, dass man, du sollst dein Feld nicht mit vielerlei Samen bepflanzen gleichzeitig. Shubar Kaval, Dart Rabotenu, unsere Weisen sagen, das bezieht sich nicht wie der Übersetzer, den wir hatten, auf dem Sehen verschiedener Arten, sondern bezieht sich insbesondere auf dem Verbot der Kreuzung bei Baumarten, also insbesondere der Propfen eigentlich. Das Propfen. Vassar Afkile Israel, auch verboten ist, eben vielerlei Samen zusammenzusehen. Mit Neshish, Tanubativ, Amgambe, Zuratambi, Otambi und Kimsemise, wenn sie in unmittelbarer Nähe zueinander sind, dann kann sich auch dort was entwickeln, das unerwünscht ist. Wir Kol Garin, Menukilu, Kavmish, Neminim, und soweit, dass jedes Korn, jeder Samen wird sein, obwohl es noch nicht die nächste Generation ist, ist es, als ob es schon vermischt ist. Und so auch ist es verboten, was Sula Harosh, Beshor, Vachamor. Man darf nicht zwei verschiedene Arten, Tierarten parallel einspannen. Mit Nishederch Kol Oved Admato, Lavitz, Mado, Berevet Achad, wir wollen da Kava. Denn er sagt, was tun die Bauer, wenn sie fertig sind mit dem Acker, dann bringen sie ihre Tiere zurück und sie lassen sie im gleichen Stall sein und dann werden sie auch sich miteinander vergarten, verschiedene Arten, und das ist irgendwie verboten. Ich gehe nicht weiter hier, es gibt hier noch verschiedene Erklärungen, da bringt ihr eine Erklärung von einer anderen Quelle. Für uns ist wichtig, dass Ramban sehr deutlich der Meinung ist, dass das Erschaffen von neuen Tier- und Pflanzenarten von der Tora nicht erwünscht ist. Halachisch ist das Kreuzen also normalerweise, wie kreuzt man eigentlich Pflanzenarten? Indem man Pollen von einer Art nimmt und befruchtet damit die weibliche Blumen einer anderen Art. Und so soll etwas Gekreuztes entstehen. Das ist halachisch nicht verboten. Halachisch ist verboten, um gleichzeitig Samen zu säen oder Bäume aufeinander zu propfen, wenn sie von anderen Arten sind. Und deshalb ist nicht alles, was der Ramban hier als unerwünscht betrachtet, von der Tora verboten. Ich werde mal sagen, was der Ramban hier sagt, ist nicht eine, streng gesprochen, keine halachische Definition, sondern viel eher ist das eine Umschreibung der Werten, die hinter diesen Halachot stehen, auch wenn die Halachot noch viele Lücken offen lassen. Nach diesem Ramban kann man auch sagen, dass genetisch modifizierte Organismen problematisch sind. Nach diesem Ramban wären aber nicht alle Veredelungen verboten, weil ganz viele Veredelungen sind nicht außerhalb der Gattung, sondern innerhalb der Gattung. So kommen wir zu verschiedenen Arten Hühner und Hunde, indem verschiedene Hunderassen so miteinander gezüchtet werden, damit besondere Eigenschaften also gezüchtet werden. Das ist aber von der gleichen Art, nicht von unterschiedlichen Arten und steht deshalb nicht unter dem Verbot. Das Gleiche mit Pflanzen. Häufig geht es bei Pflanzen darum, dass man versucht, die beste Maissorte zu finden oder die beste Birnensorte. Ja? Da geht es nicht darum, dass man Birnen mit Apfel kreuzt oder dass man Birnen auf einen Pfirsichbaum pfropft, sondern es geht darum, dass die bessere Birne gefunden wird. Das wäre ohnehin auch nach Ramban erlaubt, weil man bleibt ja innerhalb der gleichen Gattung. Bitte nicht diesen Ramban nicht fundamentalistisch interpretieren, aber es ist schon interessant, dass wir hier ein Votum haben, dass wir die Natur einfach so sein lassen sollen. Der Ramban wusste ja auch, dass geschrieben ist, dass der Mensch die Erde bezwingen soll. Aber bezwingen nach dem Ramban heißt nicht, dass wir die Welt umgestalten sollen nach unserem Dunkel, nach was uns gefällt, sondern dass wir irgendwie, sagen wir mal, die Herrscher der Erde sind, aber das Wohl der Erde vor den Augen haben. Also nochmals hier ein gewisser Anstoß für Werten, die in Umweltschutz hineinfließen, beziehungsweise hineinfließen können. So, damit sind eigentlich die Texte, die ich für diese Woche vorbereitet gesehen worden. und ich möchte die Gelegenheit bieten, um Fragen zu stellen. Keine Fragen.
Ja. Und vielleicht, weil Sie es angesprochen haben, die Gentechnik-Frage. Also der Ramban klingt ja hier eigentlich so, als wäre da alles unmöglich. Oder kommt es da auch darauf an, wie weit die Eingriffe sind? Können Sie da ein bisschen was dazu sagen?
Für Ramban ist das Problem, dass eine neue Art entsteht. Mit Genmodifikationen machen wir eigentlich keine neue Arten. Mit Genmodifikationen wollen wir zum Beispiel bestimmte Weizen- oder Maissorten, die weniger empfindlich sind für Schädlinge, die besser zusammen mit bestimmten gezielt geschaffenen Pestiziden arbeiten. Das ist übrigens deshalb wichtig, weil wir eigentlich möglichst wenig Pestiziden anwenden wollen. Und Arten, die angepasst sind, erlauben uns, um weniger Pestiziden zu nützen, um das gleiche Resultat, nämlich befallfreie Getreide oder was weiß ich noch, befallfreie Nahrung zu züchten. Also an sich würde ich mal sagen, dass GMO nicht zwingend die Wertvorstellungen des Rambans verletzen. Allerdings sagt auch Ramban, dass wenn die Tiere von anderen Arten sind, sie zusammenzubringen, dass das an sich irgendwie, das gefällt ihm nicht. Ich glaube, das Vernünftigste, das man hier sagen kann, ist, dass man tief nachdenken muss, bevor man so etwas tut. Ich werde nicht sagen, dass der Ramban das alles verbieten würde. Ohnehin ist es keine halachische Aussage, sondern es ist hier Bibelkommentar. Aber andererseits glaube ich schon, dass auf Basis von Ramban man tief nachdenken soll. Was wir nicht wollen, ist neue Arten. So echt tiefgehend in die Natur hineingreifen. Die gleiche Frage stellt sich in einem ganz anderen Bereich. Es gibt, das fängt mit dem Film Jurassic Park an, aber es gibt seriöse wissenschaftliche Auseinandersetzungen, sollte man versuchen, um ausgestorbene Arten zurückzubringen. Und dann ist natürlich die Frage, es gibt ausgestorbene Arten, die sind letztes Jahr ausgestorben, oder ich weiß was, von den letzten 50 Jahren. Und es gibt Arten, die sind schon Jahrhunderte ausgestorben, wie klassischer Beispiel ist der Dodo, der erste Vogel, von dem wir wissen, dass er ausgestorben ist. Also durch Menschen. Oder es gibt dann Menschen, die wissenschaftlich die davon trauen, um Arten, die noch länger verschwunden sind, schon länger verschwunden sind, um sie wieder am Leben zu erwachen. Und das kann aber nicht direkt geschehen, sondern man braucht Hilfe von einer anderen Art. Um ein Mammut zu bekommen, dann müsste man Hilfe von Elefantenzellen und Elefantenkur haben. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, ob das eigentlich ethisch erwünscht ist oder nicht. Und ich glaube, auf Basis von Ramban, dass wir ein deutliches Votum haben, aus einem Elefanten ein Mammut hervorzubringen, wäre nicht das von Gott erwünschte. Das müsste man einfach sein lassen. Das wäre ja auch kein reiner Mammut, sondern wäre ein Mammufant oder sowas. Elimut und Mammufant, ja. Sprachlich.
Ich glaube, dass die Idee ist, tatsächlich ein vollständiges Mammut zu erzeugen.
Ja, ein vollständiges Genom hineinzubauen in eine Eizelle. Aber es geht sich nicht ganz aus. Es wird ein bisschen Elefant drin sein. Ob das mitochondrische DNA oder so, ich weiß nicht mehr was. Ich habe mal darüber gelesen. Also sicher aufpassen, nachdenken. Ist das richtig, was Gott von uns will?
Ja. Eine Frage habe ich auch noch. Und zwar sozusagen die Frage von Schatten, es ist eine andere. Ja, das ist nicht, da gibt es einen seltsamen anderen Aspekt. Ja, und zwar, dass der Kohen Gadol Schatten trägt.
Sehr gut. Das passt, das hat mit unserer Umweltfrage nichts zu tun, aber es passt sehr gut mit dem Ramban, indem der Ramban nimmt auch Stellung zu Schatten, das übrigens. Aber ich muss dir irgendwo stehen bleiben, sonst können wir, ich lade euch alle ein, um selbst weiter in den Ramban zu lesen. Es gibt auch eine tolle neue Ausgabe mit englischer Übersetzung, wer das gerne hat, leider nicht auf dem Netz zu finden. Und der Ramban, also es gibt erstens natürlich den Anstoß, der von verschiedenen Quellen notiert wurde, dass Schatten ist tierreich und pflanzenreich vereint. Und das ginge mehr in diese Richtung, die von Raman bisher angesprochen wurde. Aber was du sagst, stimmt natürlich, dass Schatnes wurde vom Kohen Gadol und möglicherweise von allen Kohanim während des Tempeldienstes getragen. Ich sage möglicherweise bei allen Kohanim, weil es eine Machloket ist, aus welchem Material die Gurte der einfachen Kohanim gemacht wurde, ob das Schatnes war oder nicht. Und das passt natürlich sehr gut mit, was wir vom Ramban gesehen haben, dass es Geserat Melech ist. Das heißt, Schatnes ist nicht an sich sinnlos, sondern es kriegt seinen Sinn durch dem, dass der liebe Gott das verordnet hat. Und wenn Gott verordnet, dass das für die Kohanim sind oder für den Kohen Gadol und sonst nicht, dann ergibt es einen Sinn, weil das eben die Verordnung des Königs ist. Also das passt sehr gut mit dem Ramban, den wir gesehen haben. Aber wie gesagt, hat dieser Aspekt mit Umweltschutz nichts zu tun. Gut. Okay, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, um die Quellen vorzubereiten und dann zu lesen.